Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Zehntausende Menschen sind in Athen vor das Parlament gezogen, um gegen die Sparmaßnahmen der griechischen Regierung zu protestieren. Dabei kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Es flogen Brandsätze und Pflastersteine. Ungeachtet der Proteste und eines landesweiten Streiks verständigten sich Ministerpräsident Samaras und Finanzminister Stournaras auf ein weiteres Sparpaket.
Zehntausende schon am Morgen auf der Straße, um gegen das neue Sparprogramm zu demonstrieren, das die Regierung gerade vorbereitet. Wir machen weiter im Kampf gegen diese neuen und schmerzhaften Maßnahmen, diese neue Art von Politik, die den öffentlichen Dienst zerstört. Die Demonstration weitgehend friedlich, nur kurzzeitig musste die Polizei mit Tränengas und Blendgranaten gegen etwa 200 militante Anarchisten vorgehen, die Brandsätze geworfen hatten. 104 mutmaßliche Gewalttäter wurden festgenommen. Die Einkommen im öffentlichen Dienst sollen noch einmal zusammengestrichen werden, und zwar um bis zu 20%. 4,5 Milliarden Euro will die Regierung bei den Renten einsparen und im Gesundheitssystem noch einmal 500 Millionen Euro, obwohl schon jetzt viele Schwerkranke, auch Krebspatienten, nicht mehr ausreichend behandelt werden können, weil das Geld für Medikamente fehlt. Zehntausende Geschäfte blieben am Morgen geschlossen, der öffentliche Dienst im Ausstand, die Fähren zu den Inseln den ganzen Tag fest verteut an den Hafenmolen, zahlreiche Flüge mussten abgesagt werden. U-Bahnen und Züge wurden nur morgens und abends bestreikt, damit die Menschen zu den Demonstrationen fahren konnten.
Morgen will die Regierung das Sparpaket beschließen, nächste Woche schon das Parlament, wahrscheinlich gegen weitere erbitterte Proteste. Unterdessen zeichnet sich ab, dass auch so nicht alle Finanzlöcher geschlossen werden können. Es wird nicht leicht werden für die griechische Regierung, die internationalen Geldgeber davon zu überzeugen, die nächste Hilfstranche auszuzahlen.
Die Schuldenkrise war heute auch Thema im Bundeskabinett. Die Regierung machte den Weg frei für den künftigen Euro-Rettungsschirm ISM, indem sie die Auflagen des Verfassungsgerichts umsetzte. Beschlossen wurde eine Zusatzerklärung. Darin wird die finanzielle Beteiligung Deutschlands begrenzt. Die Informationsrechte des Bundestages werden hervorgehoben. Außerdem will die Regierung den schnellen, computergestützten Börsenhandel bremsen.
Wolfgang Schäuble als Vorreiter in Europa. Der Finanzminister will in Deutschland in Zukunft dem Hochgeschwindigkeitshandel mit Aktien durch Computerschranken auferlegen. In Sekundenbruchteilen kaufen und verkaufen nach speziellen Programmen arbeitende Rechner hier Aktienpakete in Milliardenhöhe. Die Einstellungen, nach denen sie arbeiten, die sogenannten Algorithmen, liegen meist nicht offen. Außerdem kam es schon oft zu Bedienungspannen. Hier sollen jetzt neue Regeln gelten.
Zulassungspflichten für die Hochfrequenzhändler, Transparenz, die es der Aufsicht ermöglicht, Missbräuche schneller zu erkennen. Auch die Möglichkeit für die Börsenaufsicht, wenn Fehlentwicklungen am Markt zu erkennen sind, unmittelbar den Handel auszusetzen.
Die Sozialdemokraten wollen sogar noch weiter gehen.
Wir sagen nicht nur die Handelsunternehmen, die am Hochfrequenzhandel beteiligt sind, sollen zugelassen werden. Nein, wir sagen, der ihrer Handelsstrategie zugrunde liegende Algorithmus muss einer Zulassung unterworfen werden.
Die einfachste Lösung wäre nach Meinung der Grünen, Computerhandel in Sekundenbruchteilen zu untersagen.
Wir Grünen wollen, dass 30 Sekunden Haltefrist drin sind und das würde die Geschwindigkeit am Finanzmarkt deutlich reduzieren.
Erste Kritik an dem Vorhaben der Regierung gibt es auch aus Börsenkreisen. Ein nicht abgestimmter deutscher Alleingang führe nur dazu, dass sich der Computerhandel an andere Börsenplätze in Europa verlagere.
Für den ägyptischen Präsidenten Morsi hat die Lösung des Syrien-Konflikts höchste Priorität. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprach sich Morsi zugleich gegen ein Eingreifen des Auslands aus. Seine erste Rede in der UN-Generaldebatte war mit Spannung erwartet worden. Ebenfalls im Mittelpunkt des Interesses stand der Auftritt des iranischen Präsidenten Ahmadinejad. Dieser hatte in den vergangenen Jahren stets für Eklats und Proteste gesorgt.
Demonstrationen in der Nähe des Gebäudes der Vereinten Nationen gegen das iranische Regime, den iranischen Präsidenten Ahmadinejad und gegen seine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Erwartet wurden von ihm in seiner nunmehr achten Rede vor der Vollversammlung die schon gewohnten Provokationen. Viele Delegationen waren zu seiner Rede gar nicht erst erschienen, darunter die USA und Israel. Er unternahm zwar in der Rede den üblichen Rundumschlag gegen die Weltmacht USA, sprach von den unzivilisierten Zionisten, die den Iran bedrohten, damit meinte er Israel. Insgesamt aber war seine Rede zumindest für seine Verhältnisse erheblich weniger provokativ als in den vergangenen Jahren. Nach ihm sprach der neue ägyptische Präsident Mursi. Er setzte sich für die Lösung der Palästina-Frage ein. Es sei beschämend, dass die freie Welt den gegenwärtigen Zustand dort akzeptiere, und er kritisierte auch Israel. In der Syrien-Frage griff er das syrische Regime scharf an, sprach sich aber gegen eine militärische Intervention dort aus.
Der ägyptische Präsident Mursi hat sich heute vor den Vereinten Nationen nicht als radikaler Politiker, allerdings als ein selbstbewusster Mann mit sehr dezidierten Standpunkten präsentiert. Die von ihm angesprochene Syrien-Frage wird der Weltsicherheitsrat in einer knappen Stunde wieder aufnehmen. Allerdings wird von dieser Sitzung keine Entscheidung erwartet.
Bundesinnenminister Friedrich prüft im Fall der rechtsextremen Terrorzelle NSU Hinweise auf einen weiteren V-Mann. Bisher hätten Anfragen bei den Sicherheitsbehörden kein Ergebnis gebracht, sagte Friedrich. Die neue Information stammt von einem Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft. Nach Medienberichten handelt es sich bei dem angeblichen V-Mann möglicherweise um den früheren NPD-Funktionär Wohlleben. Der mutmaßliche Terrorhelfer sitzt derzeit in U-Haft.
War er ebenfalls ein V-Mann des Verfassungsschutzes? Es geht um den langjährigen NPD-Kader Ralf Wohlleben, mutmaßlicher Unterstützer der rechten Terrorgruppe NSU. Der Innenminister nimmt den Verdacht ernst. Anlass für die neuen Ermittlungen ist die schriftliche Erklärung eines Bundesanwalts, der glaubt sich zu erinnern, den Namen Wohlleben in Zusammenhang mit V-Leuten gesehen zu haben.
Es ist natürlich ein wichtiger Hinweis, wenn da ein Mensch eine schriftliche Erklärung dazu abgibt und sagt, ich kann mich erinnern, auch Details beschreibt, dann ist es natürlich etwas, dem wir nachgehen müssen, ist ja klar.
Seit Montag liegt die bislang als streng vertraulich eingestufte Akte hier in der Geheimschutzstelle des Bundestages. Der Innenminister informierte heute den NSU-Untersuchungsausschuss über den Stand der Ermittlungen.
Wir erwarten, sind aber auch zuversichtlich, dass die Aufklärungsarbeit weiterhin zügig betrieben wird seitens des Bundesinnenministeriums. Wir werden unmittelbar informiert, wenn sich im laufenden Prozess dann doch Indizien finden lassen.
Wohlleben selbst, der in Thüringen in Haft sitzt, ließ heute über seine Anwältin bestreiten, jemals als V-Mann tätig gewesen zu sein. Der Innenminister betonte heute, frühere Ermittlungen hätten bislang keinen Hinweis auf Verbindungsleute des Verfassungsschutzes im Umfeld der Terrorgruppe NSU ergeben. Der Fall zeigt allerdings, wie groß die Nervosität der Sicherheitsbehörden vor weiteren Ermittlungs- und Aufklärungspannen im Zusammenhang mit der rechten Thüringer Terrorzelle ist.
Das Eckpunktepapier der Bundesregierung zur Beschneidung minderjähriger Jungen ist auf ein geteiltes Echo gestoßen. Jüdische und muslimische Vertreter reagierten mit Zustimmung, Kinderärzte kritisierten das Papier. Der Entwurf des Bundesjustizministeriums sieht vor, den Eingriff unter Bedingungen zu erlauben. Im Mai hatte das Kölner Landgericht die Beschneidung eines Vierjährigen als Körperverletzung gewertet. Daraufhin hatte der Bundestag die Regierung aufgefordert, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen.
Zeitgleich mit Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, liegen nun die Eckpunkte zur Regelung der Beschneidung vor. Sie soll in Deutschland erlaubt sein, solange sie fachgerecht, schonend und nach einer umfassenden Aufklärung durchgeführt wird. Juden und auch Muslime in Deutschland sind erst einmal erleichtert.
Der Ansatz geht in die richtige Richtung und der gibt vor allen Dingen doch deutlich zu verstehen, dass man hier bemüht ist, diese Rechtssicherheit wiederherzustellen.
Willigen die Eltern in die Beschneidung ein und ist auch das Wohl des Kindes nicht gefährdet, dann soll der Eingriff straffrei möglich sein. Damit ist der Entwurf für die Opposition eine gute Gesprächsgrundlage.
Wir müssen das jetzt selbstverständlich mit Juristen, mit Medizinern und auch den betroffenen Religionsgemeinschaften diskutieren. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist der Entwurf tragfähig.
Konkretisieren, wenn wir müssen, bei der Auslegung beispielsweise des Begriffs nach den Regeln der ärztlichen Kunst. Das ist sicherlich noch nicht abschließend, aber auch bei der Frage, ob beispielsweise ein Kinderarzt vorab vor der Beschneidung die Unbedenklichkeit erklären muss.
Die Kinderärzte kritisieren, dass in den ersten 6 Monaten auch Laien die Beschneidung vornehmen und Kinder insgesamt zu wenig mitentscheiden dürften.
Wir fordern, dass eben die Entscheidung über die Beschneidung dem jungen Mann selbst überlassen wird, in einem dazu entscheidungsfähigen Alter.
Doch gerade im Judentum ist die Beschneidung am 8. Tag nach der Geburt vorgeschrieben. Der rechtliche Rahmen für den Eingriff wird nun diskutiert. Der Bundestag wird voraussichtlich noch im Herbst entscheiden.
Ein Kirchenaustritt ist in Deutschland nur ohne Wenn und Aber möglich. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute entschieden, dass es einen Teilaustritt nicht geben kann, der nur darauf abzielt, keine Kirchensteuer mehr zu zahlen. Damit scheiterte der frühere Kirchenrechtsprofessor Zapp aus Freiburg. Er hatte 2007 seinen Austritt aus der römisch-katholischen Kirche erklärt, wollte aber dennoch weiter gläubiges Mitglied bleiben. Das Traditionsunternehmen Neckermann steht vor dem Aus. Zwar gäbe es noch Gespräche mit einem letzten möglichen Interessenten, Neckermann werde aber aus rechtlichen Gründen zum 1. Oktober abgewickelt, hieß es am Firmenstammsitz in Frankfurt am Main. Den meisten Beschäftigten droht damit die Arbeitslosigkeit. Das 1950 von Josef Neckermann gegründete Unternehmen steckte seit Jahren in der Krise.
Für die Neckermann-Mitarbeiter war es ein Nervenkrieg. Die Suche nach einem Investor ist vergeblich gewesen. Auf der Betriebsversammlung in Frankfurt bekam die Belegschaft mitgeteilt, Neckermann wird abgewickelt. Etwa 2000 Beschäftigte fürchten, ihre Arbeit zu verlieren.
Ist zu Ende. Freitag ist so. Schluss, aus, vorbei.
Die Herren Manager, die sich hier jahrelang die Türklinken in die Hand gegeben haben, viele Fehlentscheidungen getroffen haben, aufgrund derer wir heute da stehen, wo wir stehen, heute irgendwo lächelnd Golf spielen.
Neckermann macht's möglich. Über 60 Jahre hat Neckermann Unternehmensgeschichte geschrieben. Es gehörte zu den ersten Internetversandhändlern, verlor aber den Anschluss.
Wenn man sich die Internetseiten bei Amazon oder einem anderen Mitbewerber anschaut, sieht man schon den Unterschied. Bei Neckermann gab es da meiner Auffassung nach zu wenig Know-how.
Veraltete Technik, überholtes Design. Es gibt nur einen kleinen Funken Hoffnung, dass es im Versandhandel doch noch weitergehen könnte.
Es gibt noch ein Gespräch, das ist gestern Abend begonnen worden, also sehr kurzfristig. Wenn sich dieser Investor entschließt, wäre es schön.
Der Investitionsbedarf wird auf eine hohe zweistellige Millionensumme geschätzt. Ende des Monats läuft das von der Arbeitsagentur bezahlte Insolvenzgeld aus. Aus eigener Kraft kann Neckermann die Löhne und Gehälter nicht mehr zahlen.
In einem Jobcenter im nordrhein-westfälischen Neuss ist eine Sachbearbeiterin niedergestochen worden. Die 32-Jährige erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Tatverdächtig ist ein 52-jähriger Mann, der nach Angaben der Polizei Kunde des Opfers war. Er habe keinen privaten Kontakt zu der Mitarbeiterin gehabt, hieß es nach der Festnahme des Mannes. Zum Motiv ist bislang nichts bekannt. Vertreter der Bundesagentur für Arbeit zeigten sich tief betroffen. Der US-Sänger Andy Williams ist tot. Er starb nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren in Branson im US-Bundesstaat Missouri. Seine großen Erfolge feierte Williams in den 50er, 60er und 70er Jahren. Mit seiner Version von Moon River, dem Titelsong des Films Frühstück bei Tiffany mit Audrey Hepburn, wurde der Sänger weltbekannt. Die Lottozahlen. 10, 12, 14, 29, 40, 47, Zusatzzahl 4, Superzahl 7. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 30, 20, 5, 3, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 9, 6, 4, 6, 1, 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 27. September.
Regenwolken des Tiefs über Skandinavien überqueren in der Nacht weite Teile Deutschlands. Danach strömt kühlere Luft in das ganze Land ein. In der Nacht reicht ein Regengebiet vom Südwesten bis in die Mitte. Später erreicht es den Osten und Südosten. Am Tag zieht der Regen im Osten ab, danach ein Wechsel aus freundlichen Abschnitten und dichten Wolken. Später muss vor allem in der Nordwesthälfte mit Schauern und einzelnen kurzen Gewittern gerechnet werden. Mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen. Bei Schauern und Gewittern sind Sturmböen möglich. In der Nacht 14 Grad im Osten und 6 Grad in der Eifel. Am Tag dort in der Eifel 13 Grad und 20 Grad in der Lausitz. Die Aussichten. Am Freitag Sonne, Wolken und einzelne Schauer. Im Süden ist es freundlich und trocken. Der Samstag beginnt freundlich, später einige Wolken, mancherorts fallen Schauer. Am Sonntag regnet es an den Küsten und an den Alpen gelegentlich. In den übrigen Gebieten sieht es freundlicher aus.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Die Tagesthemen fragen, ob die Sparpolitik in Spanien und Griechenland an ihre Grenzen stößt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.